Radio 1. Hörbar Rust.
Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Ostersonntag und es geht los mit 911 Wyclef Jean featuring Mary J. Blige.
Yo, what up, this one?
911 Wyclef Jean featuring Mary J. Blige. Herzlich willkommen nochmal zur Hörbar, zur Ostersendung. Wir haben immer besondere Gäste und heute haben wir natürlich auch wieder einen besonderen Gast.
Hörbar Rust. Heute mit
Stella Detjen, 43, Entwicklungshelferin. Stella kommt in Frankfurt am Main zur Welt. Nach dem Abitur möchte sie in Rom Fotografie studieren, unternimmt aber vorher eine Reise nach Nepal, Indien und Tibet. Ihre Eindrücke und Erfahrungen dort lassen der jungen Frau keine Wahl. Sie bleibt in Indien und nimmt sich vor, Leprakranken und anderen Benachteiligten zu helfen, wo sie nur kann. Mit ihrer Hilfsorganisation Back to Life baut sie Kinderheime, Geburtshäuser und Schulen und nimmt sich besonders auch der Frauen und Mädchen an, kümmert sich um ihre Ausbildung und medizinische Versorgung. Jetzt ist sie gerade mal auf Stippvisite in Deutschland und wir wollen sie unbedingt kennenlernen. Namaste, Stella Detjen, jetzt zu Gast in der Hörbar Rust auf Radio 1.
Stella. Ja, Namaste, herzlich willkommen nochmal. Dieses Wort ist ja auf deutschen Yogamatten inzwischen Usus. Also die Menschen hierzulande haben sich der indischen Kultur auch über Yoga angenähert. Sagt man Namaste tatsächlich überall in Indien, wenn man sich begrüßt?
Ja, durchweg.
Ist das die normale Begrüßung?
Ja, also es bedeutet, das hat eine sehr schöne Bedeutung, ich grüße das Göttliche in dir.
Ich grüße das Göttliche in dir. Gut, dann wollen wir jetzt mal das Göttliche in dir, wir wollen dich jetzt überhaupt mal ein bisschen besser kennenlernen. Du bist 1970 in Frankfurt am Main zur Welt gekommen.
Ja.
Dein Vater ist Anwalt gewesen.
Ja.
Und deine Mutter?
Oberstudienrätin. Also das heißt, ich komme aus einer Mittelklassefamilie.
Ja. Und schwierig ist bestimmt gewesen, dass du auf das Gymnasium gegangen bist, in dem deine Mutter unterrichtet hat. Oder gab es da nie irgendwelche Schwierigkeiten?
Oh doch, weil alle sofort meinen Namen kannten. Also wenn irgendwas in der Klasse unruhig war, hieß es gleich Stella. Sei ruhig.
Wirklich?
Na klar. Ja, ja. Also ich habe es als eher schwieriger empfunden.
Hat sie dich auch unterrichtet?
Nein, das wäre auch nicht möglich gewesen. Aber ich stand halt schon unter Beobachtung, hatte ich zumindest das Gefühl.
Ja. Und musstest du dich deswegen mehr anstrengen?
Ja, also hätte ich tun sollen, ja.
Hast du nicht?
Ach, naja, ich meine, ich glaube, ich war schon ein recht braves Kind, aber naja, ein paar Frechheiten habe ich mir auch erlaubt.
Ich versuche herauszufinden, was du wohl für ein Mädchen warst in deiner Pubertät. Und der Hörer, der dich jetzt noch nicht kennt, Sie können ja Stella Detjen mit Doppel-E mal in eine Suchmaschine eingeben, wenn Sie möchten. Denn hier sitzt eine wirklich sehr, sehr attraktive Frau. Sehniger, schmaler Körper, hübsches Gesicht, tolle Zähne und lange, blonde Dreadlocks, ganz feine. Warst du auch ein wildes, pubertierendes Mädchen?
So wild eigentlich nicht. Aber ich glaube, ich war schon immer sehr lebenslustig und
hast gefeiert, wahrscheinlich
auch,
wie wir alle.
Ja, ja. Klar.
Sind die Dreadlocks damals entstanden?
Nein, die habe ich mir erst in Indien wachsen lassen. Einerseits wollte ich vielleicht eine Naturverbundenheit damit auch dokumentieren und andererseits hatte das einen sehr praktischen Grund, weil ich hatte sehr lange blonde Haare damals und die indischen Männer sind mir halt sehr auf die Pelle gerückt und haben mich auch immer gleich so ein bisschen als Naivchen angesehen wegen der langen blonden Haare und dann dachte ich, wenn ich die Frisur verändere, dann mache ich mich einfach ein bisschen scheußlicher in deren Augen, was dann auch ganz gut gelungen ist.
Scheußlich. Ja. Bitte nimm es mir nicht übel, wenn ich in dieser Sendung, die tatsächlich sich um viel, 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 viel wichtigere Dinge drehen soll und auch noch wird, versprochen, noch eine Frage zu den Dreadlocks stelle.
Ja.
Wir haben ja ein bisschen Zeit, Gott sei Dank. Ich frage mich tatsächlich, wann dich das mal nervt. Also wenn du schläfst, ist es nicht hart, den Kopf darauf zu betten?
Nein, das ist wie ein Kissen. Also im Prinzip habe ich mein Kissen überall dabei. Fahre ich lange Bus oder Zug, dann kann ich das so ein bisschen aufrollen, an die Fensterscheibe legen.
Gibt es irgendeinen Nachteil, den Dreadlocks haben?
Na klar, am Flughafen werde ich heftiger durchsucht.
Also gehen sie so an in deine Haare
ja, ja,
so
ja,
rein?
Ja.
So
ja, auch mit den Piepsmaschinen.
Ach, guck mal.
Ich frage mich immer, was sie darin finden wollen. Aber na klar, es herrschen halt schon noch ein paar Klischees vor, aber ich meine, die sind ja gepflegt, ich wasche die Haare und
okay, es gehört zu dir, sie sind einfach...
Das sind meine Luftwurzeln, ja.
Luftwurzeln? Hat dir das mal jemand gesagt oder ist dir das selbst eingefallen?
Oh, das weiß ich schon gar nicht
Luftwurzeln.
Mehr.
Luftwurzeln. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu deinem ersten Song und ich sage jetzt schon mal, es ist eine schöne Ostersendung. Hier geht es heute darum, tatsächlich auch, wie Menschen anderen Menschen helfen. Und vielleicht schaffst du es ja, Stella, dass wir ein bisschen etwas über Indien kennenlernen, dass du uns ein paar Sachen erklären kannst aus deiner Perspektive. Und Nepal, du bist Fachfrau tatsächlich seit vielen Jahren. Und deine Geschichte erzählen wir jetzt gleich. Aber erstmal Song 1. Chaka Khan hast du mitgebracht mit Ain't Nobody. Und ich freue mich so, dass dieser Song mal gespielt wird. Wenn ich mich recht erinnere, ist er nämlich noch nicht vorgekommen. Und viele Leute in unserem Alter haben damals den geliebt, der ist hoch und runter gelaufen, wir haben danach getanzt.
Genau.
Was verbindest du denn mit dem Lied?
Ja, erstmal finde ich ihn so positiv, also es macht glücklich, dieses Lied. Und ich erinnere mich da besonders eben noch an alte Freundschaften. Also ich habe immer noch meine beste Freundin von damals, was schon was Besonderes ist, da unsere Wege ja doch ganz unterschiedlich verlaufen sind und wir uns auch selten, selten sehen. Aber die Freundschaft ging Gott sei Dank immer weiter und deshalb mag ich das Lied so.
Und ihr Leben, ist das sehr kontrastreich zu deinem?
Ja, abgesehen davon, meine Freunde sind vor Ort geblieben, insofern, ja, es ist natürlich schon anders verlaufen, ja.
Und sie gibt dir dann wahrscheinlich auch in ihrer Perspektive von außen den ein oder anderen guten Ratschlag oder hat auch manchmal Angst um dich, wenn sie hört, was du machst und wo du bist, welchen Gefahren du dich aussetzt manchmal.
Na, sie hat mich auch dort besucht, insofern kennt sie es auch. Mhm. Ja.
Chaka Khan, Ain't Nobody. Radio 1, die Hörbarust, heute mit Stella Detjen. Soll ich dich als Entwicklungshelferin vorstellen oder wie würdest du dich jetzt bezeichnen?
Meine Arbeit ist Entwicklungszusammenarbeit, nennt man das heutzutage. Aber ja, Entwicklungshilfe.
Das fasst auch nicht zu kurz. Also weil Entwicklungshilfe ist ja tatsächlich, geht ja so ein ganz großes Feld auf. Und eine bessere Bezeichnung ist dir ja offenbar noch nicht über den Weg gelaufen.
Schicksalsverwalterin?
Ja.
Aber das klingt zu trocken.
Nee, trocken klingt es nicht. Das ist das Gegenteil von trocken. Aber das lässt natürlich der Fantasie freien Lauf. Wir wollen es mal lieber konkretisieren.
Genau.
Überhaupt, diese Sendung ist natürlich für dich, ich will nicht sagen Routine, gar nicht, aber wahrscheinlich wird hier keine einzige Frage gestellt, die du nicht schon mal beantwortet hast. Aber es ist ja auch wichtig, dass du so ein bisschen, Klappern gehört zum Handwerk, ein bisschen für diese Projekte, die du angestoßen hast und auch leitest teilweise, ein bisschen Werbung machst. Und dazu gehört eben auch deine Geschichte. Und diese Geschichte, die wurde auch schon verschiedentlich transportiert. Du warst schon in Talkshows, es gibt Medienberichte, natürlich, ganz klar, über all die Jahre. Du machst es jetzt fast 20 Jahre, ne? Herzlichen Glückwunsch erstmal. Weil 20 Jahre sind jetzt auch wirklich schon...
In zwei Jahren. Aber offizielle 20 Jahre. Ja.
Der Weg dahin. Du hast Abitur gemacht und was war dann der Plan?
Ja, eigentlich wollte ich habe dann eine Musical-Ausbildung gemacht und das war auch mein heller Traum. Bin dann nach Rom gezogen, nach Italien, weil ich musste früher Latein studieren. Das war meine erste Fremdsprache. Und so bin ich dann bei den Römern hängen geblieben irgendwie.
Ja.
Und wollte dann dort noch ein zweites Studium der Fotografie hinterher schieben. Denn ich dachte eben, mich nur auf die Schauspielkunst oder die Bühne zu verlassen, da hätte ich dann ganz gern noch ein zweites Standbein. Und habe mich dort in eine Schule eingeschrieben, die mich auch genommen hat. Und hatte dann aber ein halbes Jahr Zeit, bevor das anfing. Und so dachte ich mir, also mein großer Traum war, Tibeter kennenzulernen, weil ich sehr viel über sie gelesen habe, wollte aber den Chinesen das Visum nicht bezahlen. Also dachte ich mir, naja, dann flieg doch nach Nepal, dort sind eben viele Tibeter und dort kannst du in den 6 Monaten schöne Fotos schießen und ein bisschen von dieser Kultur schnuppern.
Dann hast du dir wahrscheinlich einen riesen Rucksack gepackt.
Genau, und bin ganz unbedarft da losgeflogen. Und hätte nie gedacht, dass das eigentlich, diese Reise mein ganzes Leben verändern wird, ja, und dass ich dort bleibe.
Weißt du noch, wie viel Geld du mitgenommen hast?
Nein, aber viel wird es nicht gewesen sein.
6 Monate, also bist du davon ausgegangen, dort auch zu arbeiten? Weil ich meine, dass man so für ein, zwei Monate wegfliegt, das, ja, aber für ein halbes Jahr, das ist ja schon irgendwie nochmal ein anderer Schnack. Da überlegt man sich ja auch vielleicht, okay, man hat in der Zeit, man ist noch nicht so alt und hat nicht so viel Geld unter Umständen, vielleicht jobbt man da auch oder hättest du die Möglichkeit gehabt, deine Fotos zu verkaufen? Oder sowas?
Nein, also im Prinzip, ich hatte ein bisschen Geld. Ich bin eigentlich auch ein recht genügsamer Mensch. Also insofern war mir schon klar, die 6 Monate, die kann ich da, wenn ich da in einfachen Guesthouses übernachte und so, komme ich schon durch. Ja.
So, und was passierte dann?
Tja, und dann kam ich zufällig nach Indien. Das war gar nicht eigentlich erst auf meiner Reiseroute, weil ich den Dalai Lama kennenlernen wollte. Und und bin dann in der Stadt Varanasi gelandet. Das ist die heilige Stadt Indiens, eben sehr traditionsbewusst. und sah dort auf einmal eine ganze Ansammlung von Leprakranken. Lepra ist mir vorher im Leben natürlich noch nie begegnet. Also ich kannte es aus der Bibel oder Papillon oder Ben-Hur, aber ich wusste nicht viel darüber. Also ich habe eigentlich nur gesehen, wie diese Menschen ihrer Würde beraubt am Straßenrand da ihr Leben fristen. Die Inder sprechen kaum mit ihnen. Also wenn Almosen gegeben werden, werden sie auf den Boden geworfen und der Bettler muss sich das dann vom Boden zusammenkratzen. Und sie haben keinerlei Stand mehr in dieser Gesellschaft und sie werden weder gehört noch gesprochen. Und ich gebe offen zu, ich hatte damals auch große Angst, weil das alles sehr furchtbar aussah und habe mich auch an ihnen vorbeigeschlichen. Das war eine lange Bettlerreihe von 150 Bettlern, den Weg zum heiligen Fluss Ganga herunter. Und ich habe eben auch nur Seitenblicke riskieren können. Mhm. Und dann nach wenigen Tagen...
Hattest du Angst, dich anzustecken? Also man kommt ja oft auch sehr mit Vorurteilen oder... Genau. oder du bist auch mit unaufgeklärt, sage ich jetzt mal, da lang gegangen. Ja.
Genau. Mhm. Und ein paar Tage später ging es mir nicht gut. Also da hat mich eben auch der Durchfall ereilt, wie es so vielen Touristen ergeht. Und ich krümmte mich und konnte nicht mehr weiterlaufen und saß dann vis-à-vis zu diesen Leprakranken auf der Treppe, die runter zum Fluss führt. Und hatte Schmerzen. Und auf einmal kommt ein alter Mann auf mich zu, offensichtlich lepraerkrankt, denn er hatte diese Krallenhände, und fragte, ob er mir helfen könne.
Hast du das verstanden, was er sagt?
Ja, also nicht die Sprache, aber ich habe verstanden,
was er möchte.
Genau, anhand seiner Gestik und seines Blickes. Und er hat mir sehr viel Liebe und übermittelt in diesem Moment und hat mich gesegnet. Ja, und es hat mich sehr beeindruckt, weil ich mir dachte, meine Güte, ich bin hier die reiche Touristin im Prinzip. Ich habe einfach mal das Geld in der Tasche, um die Welt zu fliegen. Und er ist im Prinzip der ärmste Mann, den ich je kennengelernt habe, und er bietet mir seine Hilfe an. Da ist ja irgendwie hat sich ja die Welt ein bisschen verdreht. Und naja, und mir ging es dann auch irgendwann ein bisschen besser und ich habe mich dann da weitergeschleppt und ich konnte diesen Mann nicht vergessen. Also ich habe die ganze Nacht an ihn gedacht und bin dann am nächsten Tag losgelaufen, habe ein paar Sachen gekauft, von denen ich dachte, darüber würde er sich freuen, suchte ihn dann auf und ein junger Mann, auch lepraerkrankt, stand neben mir. Der konnte ein bisschen Englisch, weil der bei Mutter Teresa aufgewachsen ist. Und den bat ich dann zu übersetzen. Und so fragte ich dann den alten Mann, wie er denn hieße. Und er sagte, Kind, seit 14 Jahren fragt mich kein Mensch mehr nach meinem Namen. Warum willst du meinen Namen wissen? Und da sage ich jetzt immer, das war die zweite Ohrfeige in mein Wohlstandsgesicht. Ja, das hat mich sehr tief berührt, dieser Satz. Denn der sagte ja schon aus, dass er im Prinzip kein Mensch mehr sein darf. Und naja, und so kamen wir ins Gespräch und so lief ich dann jeden Tag bei ihnen vorbei. Wir unterhielten uns immer mehr. Irgendwann pickte ich auch ein paar Wörter auf, eben der Sprache. Und der Junge, Tingla hieß der junge Leprakranke, zeigte mir, dass er wunderbar zeichnen kann. Er hat zwar keinen Finger mehr an der Hand gehabt, nur noch den Mittelfinger zur Hälfte, hat sich aber den Pinsel in die Hand gespannt, mit einer Bandage fixiert und sagte, er würde ja so gern zeichnen, er hat nur leider keine Blätter und kein Papier. Da habe ich gesagt, das können wir besorgen. Und das habe ich dann gemacht. Und so haben wir uns dann jeden Tag hingesetzt und Bilder gezeichnet. Und
das ist der Anfang gewesen, ja. Erinnerst du dich noch, was du ihm gekauft hast eigentlich, dem alten Mann? Du sagst, du bist losgegangen und hast ihm was gekauft. Was hast du ihm gekauft?
Ich habe ihm ein T-Shirt gekauft, ein Lungi. Das ist so ein Tuch, um sich das um die Hüften zu wickeln. Das haben die Männer dort häufig an. Und einen Becher, um daraus Tee zu trinken oder irgendwas drin zu sammeln, so ein Becher mit Deckel.
Okay. Ja. Bill Withers hast du mitgebracht, Lovely Day. Steht das für ein bestimmtes, irgendwas, was dir passiert ist, eine Zeit, eine Geschichte?
Das habe ich oft jetzt in Nepal gehört in den letzten Jahren. Ich finde das auch ein Song, der glücklich macht. Ich habe mir den sogar als Weckerton eingestellt, dass ich wach morgens mit dem Lied auf. Und ich finde es positiv, ja.
Radio 1. Hörbar Rust.
In unserer Ostersendung haben wir Stella Detjen zu Gast, die sich in Indien und Nepal um sehr, sehr viele Menschen und Projekte kümmert. Und ihre Geschichte werden Sie gleich weiterhören. Erstmal gibt es Nat King Cole, Pick Yourself Up.
Pick Yourself Up.
So, Stella, wir haben deine beiden ersten Bekannten in Indien kennengelernt. Du hast sie uns vorgestellt. Tingla war der eine Name.
Und Musafir.
Und Musafir. Musafir war der Ältere. Mhm. Wie hast denn du eigentlich die Sprache gelernt?
Also Hindi habe ich im Prinzip nur durchs Zuhören gelernt. Friss oder stirb. Ja, es ging nicht anders, weil ich wurde natürlich von um mich herum, die meisten Leprakranken, die haben natürlich kein Englisch gesprochen.
Und Tiegler konnte aber sowohl oder kann sowohl als auch, also mhm. konnte Hindi und Englisch und so konnte bisschen. Er dir auch ein bisschen ein paar Sachen schon sagen, genau. vermitteln. Mhm. Gut. So, du sitzt da jetzt also mit diesen beiden Menschen, du hast sie kennengelernt. Sie haben dir offenbar auch vertraut. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ne? Also ich meine, es gibt unglaublich viele Touristen dort. Das sind sehr kurzweilige Begegnungen, kann ich mir vorstellen. Mhm. Wann wusstest du denn, dass du dort bleiben möchtest?
Naja, also es passierte dann noch etwas Dramatisches. Also ich muss sagen, den ersten Monat haben wir vielleicht so verbracht, eben, dass wir immer gezeichnet haben, Tee zusammengetrunken. Die haben mir ein bisschen ihre Geschichten erzählt. Und es wurde halt immer privater und persönlicher. Also der eine sagte, ich bin dein großer Bruder, ich bin dein kleiner Bruder, dein Großvater, deine Großmutter. Mich haben sie Schwester genannt, eben Tara. Meinen Namen haben sie übersetzt in Hindi. Mhm. Stella heißt Tara, also der Stern. Und Didi ist die Schwester. Also seit damals heiße ich Tara Didi. Und ja, und eines Tages kam auf einmal die Polizei auf die Straße und hat alle Lepra-Männer eingesammelt, mit Bambusstöcken zusammengetrieben. Die Kinder und die Frauen waren furchtbar aufgeregt, haben geheult und geschrien und mich gerufen. Und ich sah dann, wie diese Männer in einen Lastwagen gesperrt werden. Ich ging dann zu der Polizei und fragte, was macht ihr da, mit welchem Recht holt ihr hier diese Menschen ab? Und die sagten, ja, betteln ist illegal, die gehen ins Gefängnis. Und da dachte ich mir, naja, das ist ja ziemlich sarkastisch. Also ich meine, die Regierung bietet ihnen keinerlei Hilfe an zum Überleben. Was sollen sie denn machen? Auf der Stelle verhungern. Natürlich betteln die. Und ja, und sonst entfaltete sich eine Riesendramatik. Alles brüllte, schreite und heulte. Und ich sah in die Augen dieser Männer und ich habe gesehen, dass der Horror, die Todesangst stand in ihren Augen. Und mir war in dem Moment klar, also wenn dieser Lastwagen wegfährt, dann sehe ich die nie wieder. Und ich hatte eine Sekunde Zeit zu entscheiden, was ich jetzt tun werde. Der Motor ging schon an. Die Ladeklappe war zu, es war nur noch so ein Fenster, also hinten so eine kleine offene Stelle. Und ich dachte mir, oh mein Gott, also wenn ich das ernst gemeint habe, dass das meine Brüder sind, dann kann ich die nicht fahren lassen. Und so bin ich dann im Affekt mit eingestiegen in diesen Lastwagen und habe gesagt, ich komme mit, ich schaue, wo ihr hingebracht werdet. Und im Prinzip begann damals mein Projekt, ohne dass ich das wusste.
Naja, was... Was hätten denn die Polizisten?
Die waren entsetzt. Die haben gesagt, Madam, kommen Sie da raus und so weiter.
Aber, okay, klar. Okay, ja. Was wäre mit den Bettlern passiert? Also ich meine, Betteln in Indien. Mhm. Ich bin nie da gewesen und ich habe wahrscheinlich einen ganz unterentwickelten Blick darauf, auf diese ganze Problematik, auf die ganze Gesellschaft dort. Aber Betteln, dachte ich, gehört auf jeden Fall zu diesem Land.
Ja, also wie gesagt, es ist nun mal illegal, deshalb hat die Regierung im Prinzip das Recht gehabt, sie wegzusperren.
Also das passiert immer wieder, so wie eine Art, so alle paar Wochen kommen dann...
Kann passieren, ja.
Polizeiwagen, Leute werden abtransportiert.
Passiert jetzt nicht, aber also zumindest ist es nicht nochmal da passiert, wo ich war, ja. Aber es kann natürlich.
Und was passiert dann mit Bettlern? Was passiert mit diesen Leprakranken?
Ja, also wir sind dann stundenlang durch die Stadt gefahren, das war Hitzezeit, der eine Mann ist sogar im Lastwagen kollabiert, das war denen auch völlig egal. Und sind dann am Gefängnis abgeliefert worden. Die Gefangenen wollten natürlich nicht mit Leprakranken weggesperrt werden und haben dann revoltiert. Und die Leprakranken, die wurden wie eine Viehherde, ohne gezählt zu werden, ohne deren Namen aufzunehmen, wurden die dann im Gefängnishof abgesetzt. Und ich habe dann damals eben ganz deutsch alle Namen runtergeschrieben, sozusagen meine erste Projektliste erstellt. Und die Bettler sagten mir, bitte, bitte schick ein Telegramm zu meiner Familie ins Dorf. Sag denen, dass ich nicht tot bin, aber dass ich kein Geld schicken kann. Denn die Familien, also wenn zum Beispiel der Lepramann, also wenn der Mann an Lepra erkrankt, kann er im Dorf nicht bleiben, weil es eben der Familie sämtliche Geschäfte oder Weiterverheiratungsmöglichkeiten oder sonst irgendwas nehmen würde. Deshalb muss der Kranke von der Familie sich trennen. Der geht dann in die nächstgrößere Stadt, siedelt sich an der Straße an und bettelt. Und das erbettelte Geld schickt er nach Hause, weil die Frau kann vielleicht als Tagelöhnerin auf den Feldern arbeiten, aber kann dadurch wahrscheinlich die Kinder nicht alle durchbringen. Das heißt, sie sind angewiesen auf dieses erbettelte Geld.
Wie steckt man sich mit Lepra an?
Also heute weiß ich, dass Lepra eigentlich gar nicht so ein großes Problem ist. Also 80% der Menschheit ist immun gegen diese Krankheit und von den verbleibenden 20% muss der Mensch mit Mangelerscheinungen aufgewachsen sein, um die Krankheit überhaupt bekommen zu können. Und es erfordert einen jahrelangen Haut-zu-Haut-Kontakt, also einen engen Kontakt. Das ist wahrscheinlich Tröpfcheninfektion, das ist eine bakterielle Krankheit. Sie ist aber längst nicht so ansteckend, wie jeder das vermutet.
Und sie ist heilbar?
Und sie ist in jedem Stadium heilbar. Man kann sie immer stoppen, ja. Und mit der ersten Medikamenteneinnahme ist der Patient schon nicht mehr ansteckend. Das heißt, all diese Ausgrenzung, die Isolation ist überhaupt nicht notwendig. Man müsste ihnen eigentlich nur die Medikamente geben und derjenige könnte bei seiner Familie bleiben. Also ich habe traurige Schicksale mitbekommen, zum Beispiel eine junge Frau, Sunita heißt die, das war eine wunderschöne Libra-Frau, ein ganz tolles Gesicht, die sich immer sehr geschämt hat, eben, dass sie verkrüppelte Füße und Hände hat und hat die auch immer versteckt. Es hat sehr lange gedauert, ihr Vertrauen zu gewinnen. Die kommt aus einem kleinen Dorf, so ungefähr 16 Stunden entfernt von Varanasi, musste ihre Kinder dort zurücklassen. Die wurde auch mit Gewalt verdrängt dort. Die ist erst, hat sich bei ihrer Schwester versteckt, um näher bei ihren Kindern sein zu können. Das wurde aber entdeckt und sie wurde vertrieben. Die fährt manchmal, fuhr die zurück in ihr Dorf, diese 16 Stunden, musste lange laufen, hat sich dann hinter die Bäume gestellt, um ihre Kinder bei der Feldarbeit beobachten zu können. Sie konnte sie nicht mehr treffen, sie konnte sie nicht ansprechen, sie konnte sie nicht in den Arm nehmen, aber sie wollte sie wenigstens sehen. Und die Frau kam dann jedes Mal völlig zerstört zurück, weint, klar. Und solche Schicksale könnte man eigentlich abwenden, ja.
Wird das denn anerkannt? Wird das denn auf beiden Seiten anerkannt? Also auch unter den Betroffenen selbst, dass sie begreifen, okay, du hast ihnen dieses Mittel, diese Medikamente zur Verfügung stellen können. Da können wir dann nochmal drauf kommen, wie das Ganze abläuft, wie das Ganze praktisch umgesetzt wird. Wird denn dann im Umkehrschluss das Verhalten dann auch dem angepasst, dass man also sagt, okay, wir haben zwar jahrhundertelang immer gedacht, das ist Tabu und unser Glaube und unsere Traditionen vor allem, das sind ja auch die Traditionen, gegen die man so schwer ankommt, auch mit Aufklärung, werden die Menschen denn dann wieder, wenn sie geheilt sind, integriert?
Nein, im Prinzip nicht. Also selbst mit der allergrößten Aufklärung ist es ganz, ganz schwierig, dieses Stigma zu durchbrechen. Zum Beispiel ein Leprakranker, der stirbt, darf nicht verbrannt werden, obwohl das für die Hindus ganz, ganz wichtig ist, um Erlösung zu bekommen. Mhm. Einen Leprakranken müssen wir mit Steinen am Fuß in Ganga in den heiligen Fluss werfen.
Damit er also keine sinkt, Erlösung damit er bekommt. Zu, und ganz er sinkt genau. dann zu Boden. Also Stein am Fuß, was hat das sonst noch damit für eine Bedeutung?
Ja, genau, damit er unten bleibt. Und das ist so perfide. Also das ist, im Prinzip wird da ein Mensch noch über seinen Tod hinaus bestraft, obwohl er gar nichts getan hat. Und außerdem ist es auch nicht gerade hygienisch, denn Leprakranke, die auf der Straße leben, haben oft noch Tuberkulose und ganz viele andere Geschichten obendrauf. Insofern ist das
hier kommt jetzt wieder so ein naiver Ansatz. Bitte verzeih mir, aber das alles passiert ja im und am Fluss. Mhm. Da wird gewaschen, da wird gefärbt, da wird verbrannt. Dort kommen dann auch eben Leprakranke hin. Dort werden sie versenkt, wenn sie tot sind. Und trotzdem ist ja dieser Fluss auch Nahrungsquelle. Also sprich, das heilige Wasser, das wird ja auch getrunken. Ich frage mich, wie das überhaupt geht. Also wo man so das Gefühl hat, das muss doch voller Bakterien, voller Keime und die Menschen müssen sich doch da ständig mit irgendwas anstecken.
Ja, das ist es und das tun sie auch. Ich gebe zu, ich bin auch schon ganz oft in dem Fluss geschwommen. Das tue ich heute auch weniger, weil ich es einfach nicht mehr so gut wegstecke, sowas. Aber Indien ist das Land voller Widersprüche. Den begegnet man täglich, ja.
Wir kommen zur nächsten Musik und die ist jetzt auch indisch. Ich kann es nicht aussprechen und du hast auch nur eine Abkürzung dafür.
Na, ich nenne Sanam, es immer nur Sanam.
Sanam. Genau. Würde es jetzt wirklich so ausgesprochen werden, wie ich glaube, dass es ausgesprochen wird, dann hieße dieser Song Tuye Deka Toye Jana.
Jana.
Jana von Kumar Sanu. Und komm, hilf du mir doch mal mit. Was ist denn das hier? Yata Mangeshkar.
Ja, das ist eine der berühmtesten Sängerinnen Indiens. Ja. Mhm. Naja, das Lied, das wurde rauf und runter gehört. Das habe ich eigentlich ausgewählt, weil das halt eins meiner Bettlerlieder ist. Ja.
Dekha, to ye jana sanam.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit unserer Ostersendung. Stella Detjen ist heute hier zu Gast, die tatsächlich fast 20 Jahre jetzt Indien und Nepal und Tibet gewidmet hat. Du hast angefangen mit Indien sozusagen, dort zu leben, dort zu helfen und wir kommen auch gleich auf deine aktuellen Projekte zu sprechen, aber vielleicht erstmal der Weg dorthin. Denn wie ging es denn dann weiter? Du hast also, da waren diese Männer, du hast ihre Namen notiert. Wusstest noch gar nicht ganz genau, was du mit diesen Namen anfangen würdest. Du wolltest ihre Familien verständigen.
Ja, also ich bin dann jeden Tag ins Gefängnis gegangen, habe ihnen auch Essen gebracht, weil sie dort nicht gut versorgt wurden. Fing dann an, Bandagen mitzubringen, denn ihre ganzen Wunden nästen und suppten und sahen ganz furchtbar aus. Und habe ihnen halt immer wieder bekräftigt, ich hole euch irgendwie hier raus. Und dann wusste ich natürlich auch nicht, wie. Ich war ja fremd in diesem Land, konnte auch die Sprache noch nicht. Und da ich Anwaltstochter bin, dachte ich mir, naja, dann geh doch mal zum Anwalt und frag, was die denn für Rechte haben. Und so bin ich dann zum Gericht gegangen, habe mir dort einen Anwalt gesucht. Der hat sich natürlich innerlich krank gelacht. Na, was ist denn das für eine Verrückte? Und der bestätigte mir dann, dass die natürlich Rechte haben als indische Bürger, aber er sagt gleich, vergiss es, das kannst du nicht einklagen.
Jetzt kommt die nächste naive Frage von außen, ja. Das Kastensystem, also letztendlich, ich weiß sehr wenig darüber, aber ich glaube, Leprakranke gehören und Bettler zu der untersten Kaste, die Unberührbaren.
Kastenlos sogar. Die sind, okay. Ja, selbst da rausgefallen, unberührbar eben.
Und hast du nie das Gefühl gehabt oder hast du nie Berührungsängste gehabt, weil du gedacht hast, ich komme jetzt hier als Europäerin hin und meine, alles besser zu wissen?
Nein.
Oder dass die Leute gesagt haben, das ist seit Jahrhunderten so gewesen, misch dich da nicht ein, du mit deinem, du kannst sowieso nicht allen helfen, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, du hast einen Helferkomplex, lass das mal, das läuft schon.
Ach, so viel Gedanken habe ich mir damals eigentlich gar nicht gemacht. Also ich habe gesehen, da geschieht ein Riesenunrecht direkt vor meinen Augen. Und das wollte ich nicht geschehen lassen. Naja, und dann hat es aber wirklich 3 Monate gedauert. Ich war beim Bürgermeister, beim stellvertretenden Bürgermeister, beim obersten Richter. Also ich habe in dieser Stadt jeden abgeklappert, der etwas zu sagen hat und habe das vorgetragen, dass eben diese Männer eingesperrt wurden ohne einen triftigen Grund und dass es ihre Menschenwürde verletzt und. Ja, und bin eigentlich nur auf taube Ohren gestoßen und eines Tages interviewte mich ein Journalist und ich habe gedacht, naja gut, irgendeine kleine indische Quetschenzeitung. Ja. Habe ihm aber Rede und Antwort gestanden und auf einmal wurde dieser Artikel über ganz Indien und zwar wirklich jede einzelne Bombay, Delhi, Kalkutta, sonst über jede Stadt erschien dieser Artikel in jeder Zeitung und dann war wahrscheinlich der Druck so hoch auf die Regierung von Varanasi, eben auf der Stadtverwaltung, dass sie dann die Bettler freilassen mussten. Ich hatte zwischendurch, fing mein Kurs in Italien schon an, mein Fotografiestudium. Ich habe dann immer wieder angerufen und habe gesagt, bitte, bitte haltet meinen Platz, ich komme. Ich habe hier nur gerade was ganz Wichtiges zu tun, aber ich erscheine auf jeden Fall. Und als die Bettler freigelassen wurden und traf ich am selben Tag eine Schweizer Ärztin und die sagte mir erstens, dass Lepra heilbar ist. Ich war total überrascht. Ich wusste es nicht. Damals gab es noch kein Internet, in dem man einfach mal nachschauen konnte. Und gab mir $100 und sagte, fang doch an. Es dauert 2 Jahre, die Heilung. Du musst denen jeden Tag Medikamente geben. Du brauchst keine Ärztin dafür zu sein. Schreib die WHO an. Die werden
Weltgesundheitsorganisation,
genau,
ja.
Die werden dir die ganzen Informationen schicken und fang doch an.
Wie viel kann man das sagen? Wie viel kostet es, diese Standardbehandlung der Weltgesundheitsorganisation umzusetzen für einen Menschen?
Ach, da geht's kaum um Geld. Also vom Geld her war es gar nicht so schwierig.
Sag mal ungefähr, das ist ja immer hilfreich.
Also ich weiß auch, damals waren es genau 4 D-Mark noch, okay, pro Patient pro Monat. Und eben die gesamte Therapie wären 96 D-Mark gewesen. Also
alles klar.
50 Euro, um einen Menschen
zu heilen.
Genau. Mhm. Ja, und auch im Prinzip tut es ja der ganzen Familie gut. Es ist aber mehr dieses am Ball bleiben, also überhaupt sich mit diesen Menschen auseinandersetzen. Also es ist gar nicht das Geld, an dem das scheitert, sondern dass sich eben ganz wenige in die Nähe von Leprakranken begeben. Ja.
Ich weiß zu wenig über den Hinduismus und auch über die Schicksalsgläubigkeit und diese Ergebenheit, dass man, es werden ja immer wieder so Erhebungen gemacht, wo leben die glücklichsten Menschen der Welt und ganz oben sind immer so Skandinavier und dann kommen aber auch immer wieder mal relativ weit oben Inder. Also Inder halten sich für glückliche Menschen mehr oder weniger. Und
also ich habe auch mit meinen Leprakranken mehr gelacht als mit meinen deutschen Freunden, muss ich sagen. Weil es ist auch so, die armen Menschen oder die sowieso in ihrem täglichen Leben vielleicht eigentlich nicht so viel zu lachen hätten, dann doch alles, was ein bisschen positiv ist, noch mal wichtiger nehmen. Und
ich versuche nur einfach nachzuvollziehen, wenn man Hindu ist und also glaubt, tatsächlich in seinem jetzigen Leben möglichst viel hinzunehmen oder gut zu machen, um im nächsten Leben, denn es geht ja um die Wiedergeburt und die Hoffnung, dann irgendwann aus diesem Rad mal auszusteigen, nachvollziehbarerweise. Inwieweit denn ein Bettler überhaupt glaubt, das Recht zu haben, sich darüber beklagen zu dürfen, dass niemand mit ihm spricht oder so. Es gibt ja auch oft so ein, das ist mein Schicksal, ich bin halt so. Also das heißt, es gab ja doch eine tiefe Betroffenheit, eine Traurigkeit und eine Dankbarkeit für das, was du dann da eben geändert hast.
Ja. Gut, also mir wurde auch oft von der Bevölkerung gesagt, lass das mit den Leprakranken, die sind selbst dran schuld, die waren in ihren früheren Leben Sünder, deshalb wurden sie mit der Krankheit bestraft, da brauchst du dich nicht zu kümmern. Und wenn du dich so kümmerst, dann kriegst du vielleicht auch Lepra im nächsten Leben. Da habe ich gesagt, naja, das macht ja nichts, ich weiß ja, wie man es heilt. Ja. Insofern habe ich mich jetzt, also wo soll ich da einsteigen? Also das
glauben
ist,
es denn die Leute selbst, glauben denn die Leprakranken selbst, dass sie im vorangegangenen Leben irgendetwas falsch gemacht haben oder böse waren?
Tja, also sie können da zumindest schlecht dagegen gehen. Also ich denke nicht, dass sie das fair finden, mhm. dass sie so ausgeschlossen werden. Aber sie wissen genau, sie können daran nichts rütteln. Also im Prinzip, deshalb ist ja auch unsere Arbeit so wichtig, die wir mit den Kindern leisten. Also wir haben ja 2 Kinderheime dann gebaut für die Kinder von den Lepra-Betroffenen. Und da ist dann auch wieder Bildung das A und O, halt um deren Leben zu verändern. Also im Prinzip geht es nur darüber, dass man halt versucht, ihnen so viele Mittel in die Hand zu geben, dass sie ihr Leben wieder selbst bestreiten können, Geld verdienen können, irgendwas herstellen können.
Die Beispiele nennen wir gleich in der zweiten Stunde der Hörbar. Jetzt erstmal das letzte Lied für diese erste Stunde. Und das kommt von Klangkarussell, Sonnentanz, keine Ahnung, was uns jetzt bevorsteht. Wie würdest du es einleiten? Einfach hören?
Ja.
Gut.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten Stunde der Hörbar mit Stella Detjen und jetzt Jonathan Jeremiah. See. Der wunderbare Jonathan Jeremiah, See, It Doesn't Bother Me. Heute zur Ostersendung der Hörbar. Wir sind in der zweiten Stunde mit Stella Detjen, einer Entwicklungshelferin, die sehr viel in Indien und Nepal arbeitet. Und als die erste Stunde der Hörbar gerade zu Ende ging, hast du gesagt, wir investieren halt auch ganz viel in Bildung. Also wichtig ist es auch, dass die Schüler und auch gerade natürlich die Mädchen dort, wir können ja mal auf dieses Thema Weiblichkeit auch kommen, dass die möglichst schnell mit Bildung in Berührung kommen. Jetzt wieder mein Blick von außen oder meine Frage, inwieweit hat denn die Bildung überhaupt eine Chance, gegen die Tradition und gegen die Religion anzukommen?
Ah, naja, nicht dagegen. Also ich habe schon gelernt, gegen etwas zu gehen, erfordert unheimlich viel Kraft. Also lieber einen eigenen Weg finden und das ermöglicht einem ja dann die Bildung. Also indem wir die Kinder der Leprakranken, denen sogar eine sehr gute Ausbildung zugutekommen lassen. Also unsere Kinder können auch auf englische Schulen gehen zum Beispiel, was ihnen später auf jeden Fall auch die Universität und so weiter eröffnet. Denke ich, werden die ein ganz anderes Leben führen können. Also zum Beispiel mein ältester Sohn sozusagen, also natürlich nicht leiblich, aber eben Kind meiner Kinderheime. Rahul heißt der, den habe ich kennengelernt, da war der 4 Jahre alt, eben auch von der Straße gepflückt. Der lebte mit den Leprakranken, wurde von seinem Vater an einen Teeladen verkauft, weil der Vater eben nicht mehr alle Kinder aufziehen konnte, weil ihm das Geld fehlte. Und der Kleine wurde dort missbraucht und geschlagen und auch sexuell missbraucht. Und schlief dann eben so mit den Leprakranken auf der Straße, um dort Schutz zu finden. Und der war von Anfang an in meinem Programm mit drin. Also die allererste Schule, die ich damals eröffnet habe, da war er schon Schüler, also am ersten Tag. Und der hat sich durchgekämpft bis zum Abitur, hat dann studiert, hat lustigerweise Deutsch studiert. Also ich habe ihm das nicht befohlen, das war sein Wunsch. Und der ist mittlerweile Deutschlehrer für indische Manager. Und das ist ganz, ganz toll. Also Der hat sein Leben gemeistert und seine Träume wahrgemacht. Und wirklich das eben durch Bildung.
Aber wie schön das auch ist, dass man von solchen Beispielen sprechen kann, um Leute, die skeptisch sind, auch zu überzeugen und mit ins Boot zu holen. Mhm. Und auch für dich selbst wird das ja immer wieder toll sein. Weil Enttäuschungen gehören natürlich dazu und es gibt mit Sicherheit, also kann ich mir vorstellen, wir haben vorhin mal von so Geschäftsmodellen gesprochen, das fand ich auch ganz interessant, die du anbietest, nicht nur du, es ist ja inzwischen eine Organisation, es sind inzwischen viele Leute, die da mitarbeiten. Es gab diese Möglichkeit oder vielleicht auch noch immer, dass die Männer, die Leprakranken, die Bettler zum Beispiel Armbänder herstellen. Mhm. Kannst du das mit eigenen Worten erzählen, was das für ein Geschäftsmodell ist?
Also ich habe ihnen damals eben angeboten, aus kleinen Perlen Armbänder herzustellen. Ich habe gesagt, okay, ihr bekommt pro Armband 5 Rupies, davon zahle ich euch 2 in die Hand, damit ihr euch eben was zu essen leisten könnt und so weiter. Und 3 Rupies sparen wir an. Und so habe ich dann eben immer schön Buch geführt. Und jeder hatte sein Guthaben, das ich dann immer aufgestockt hat. Und im Prinzip war das dafür also so angelegt, dass sie eben sich dann irgendwann mit dem Geld entweder vielleicht einen Wasserbüffel kaufen können oder einen Bewässerungsschlauch oder weiß der Himmel, was sie halt eben wirklich brauchen, um vielleicht damit in ihr Dorf wieder zurückkehren zu können und sich dort wieder ansiedeln, sodass sie halt eben nicht als arme Leute in ihr Dorf zurückkommen, sondern eben mit etwas in der Hand. Das gebe ich offen zu, ist uns natürlich nicht bei allen gelungen, weil auch nicht alle Dörfer bereit waren, die ehemaligen Kranken, die aber immer noch gezeichnet sind, wieder aufzunehmen. Denn die Behinderungen, die entstanden sind durch Lepra, die können wir nicht zurücknehmen. Es gibt zwar operative Maßnahmen, aber eine Krallenhand können wir jetzt nicht mehr so herstellen, dass sie eben nicht mehr so aussehen würde. Und da diese Behinderungen sichtbar bleiben, werden die Leute halt eben dennoch weiterhin ausgeschlossen. Und für viele war eben deshalb der Weg ins Dorf verwehrt. Und die haben sich dann miteinander in einer Leprakolonie angesiedelt. Das hört sich jetzt nicht so toll an, aber es gibt ihnen doch die Gelegenheit, in kleinen Häusern zu leben, ein bisschen Feldarbeit zu betreiben, vielleicht kleine Hühner zu halten oder sowas. Und macht das Leben auf jeden Fall eine ganze Ecke würdevoller.
Beschreib doch mal die Dinge, die du in Indien auf die Beine gestellt hast. Und dann kommen wir nämlich auch zu dem Projekt, das dir wahnsinnig wichtig ist.
Ja, mein neues
Hier
Baby.
Und jetzt, genau, dein neues Baby. Und damit wir das jetzt nicht gleich unterbrechen, bringen wir den Song sozusagen hinter uns, wenn es okay ist.
Ja, klar.
Don Omar, keine Ahnung, wer ist das?
Huelve heißt das Lied. Also das ist ein kubanisches Lied. Also es ist sehr, es heißt Komm zurück. Ich mag es einfach sehr.
So, und jetzt lauf, Forest, lauf. Stella, zähl auf die Dinge, die geschahen, nachdem du wusstest, ich bleibe hier. Ich möchte so ein paar Sachen ins Leben rufen. Womit ging's los? Was passierte dann?
Ja, also ich hatte damals die Gruppe von den 150 Leprakranken. Eigentlich wollte ich mich von ihnen verabschieden, nach Hause fahren, legte diese $100 in die Mitte der Gemeinschaft. Und dann kamen aber die entscheidenden Sätze, bleib hier, wir wollen unser Leben zurück, wir brauchen Häuser, wir brauchen Medizin. Und so habe ich ja dann auch eben unseren Verein Back to Life genannt, eben zurück ins Leben. Und dachte mir damals ganz naiv, naja, 2 Jahre habe ich, so lange dauert die Therapie.
Und die Lepra-Therapie.
Genau. Mhm. Und so begannen wir dann eben, ich hatte ein paar Freiwillige an meiner Seite, die gesehen haben, dass ich mit Leprakranken zusammen bin und mir ihre Arbeit angeboten haben, begannen wir Straßenkliniken einzurichten, also sprich mit Koffern, Medizin in den Koffern auf die Straße sind wir gegangen und haben eben dort die Leprakranken behandelt und alle Armen, die eben sonst auch noch ankamen und Hilfe brauchten. Dann habe ich insgesamt 2 Kinderheime gegründet und ein Tagesprogramm für Kinder von der Straße. Und wir haben ein sehr umfangreiches Kinderrechte-Projekt. Also sprich, wir gehen in Dörfer, um Frauen und Kinder vor allem zu unterstützen. Denn Indien ist ja eigentlich auch ein reiches Land. Also die Armut ist zwar auf der Straße und ist sehr sichtbar, aber jetzt die Regierung und Indien selbst hat eigentlich Geld. Also sie fliegen zum Mond, sie bauen Atomraketen, wollen eine Formel-1-Strecke in Delhi etablieren. Also es kommt aber bei den armen Leuten nicht an. Und deshalb habe ich gesagt, also anstatt jetzt das Geld wirklich tonnenweise nach Indien zu tragen, sollten wir versuchen, die Programme, die es gibt in Indien, vom Staat einzuklagen. Sprich, wir gehen in die Dörfer, wir klären die Leute dort auf, was für Möglichkeiten eigentlich für sie besteht. Also, dass zum Beispiel die Kinder auf jeden Fall ein Recht zur Schule haben. Dass die Witwen eine Witwenrente bekämen, wenn sie die beantragen könnten. Ah, die meisten können aber nicht lesen und nicht schreiben und wissen das gar nicht. Und so haben wir eben unsere Sozialarbeiter, die dann dort Gruppen bilden, die die Menschen eben mit diesen Informationen versorgen und eben auch dann sicherstellen, dass das dann eben bei den öffentlichen Behörden eben auch eingeklagt werden kann.
Also da hast du eine ganze Menge angeschoben. Ich weiß, dass eine der Kliniken, vielleicht auch beide, von Schweizern übernommen wurde, von einer Organisation.
Später dann, ja. Genau. Habe ich das dann weitergegeben. Ne? Eben, genau. Also als meine Patienten sozusagen durch waren und sich angesiedelt hatten. Ja, genau.
So, jetzt lebst du in Nepal und ich weiß, dass Geburtshäuser eine ganz wichtige, dir ein ganz wichtiges Anliegen sind. Erklär mal.
Genau, also damals, als meine Projekte größer wurden, Gott sei Dank, und wir auch mehr Spenden bekamen, merkte ich, also ich kann einen Schritt weitergehen und jetzt baue ich entweder mein Leben lang Kinderheime, was auch sehr, sehr schön ist. Also irgendwann werde ich mal Großmutter von 1000 indischen Kindern sein, ist auch toll. Aber ich denke doch, dass wir tiefer zur Wurzel gehen müssen. Also sprich, dass wir einfach eben ganze Gemeinschaften auch auf den Weg bringen können. Und ich habe mich dann nach Nepal orientiert, weil das Land eben noch mal ärmer ist als Indien. Das ist eingequetscht zwischen diesen beiden Supermächten, China und Indien. Wie ein Spielball wird es da hin und her getreten. Und Nepal kann wirklich seinen armen Menschen nicht helfen. Allein schon, es gibt dort kaum Industrie, eben auch durch die Höhenlage, durch die vielen Berge. Es gibt keine Eisenbahnstrecken und so weiter. Also es ist eben alles etwas schwieriger dort. Und da es aber fast dieselbe Sprache ist und dieselbe Kultur, ist es für mich im Prinzip wie ein Heimspiel. Und deshalb habe ich mich dann eben Nepal zugewandt und wollte dort eigentlich am Anfang auch Leprakranken zur Seite stehen. Habe aber gesehen, dass es in Nepal schon schöne Projekte gibt und dass auch die Leprakranken nicht ganz so unwürdig behandelt werden. Also sprich, sie können in Krankenhäuser gehen und finden dort eine Art von Unterstützung, was in Indien jetzt nicht der Fall war. Naja, und so schaute ich noch herum, wo denn jetzt hier meine Lücke sein könnte, denn man muss ja auch die, also unsere Hilfe ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich hörte von Menschen, die ich jetzt immer die vergessenen Menschen nenne. Und zwar sind das Menschen aus dem Gebiet Mugu. Mugu ist eine Bergregion, die liegt an der Grenze zu Tibet und ist ganz sicher eine der ärmsten Regionen weltweit. Es leben dort 55.000 Menschen, völlig isoliert und vergessen. Es gibt keine Straße, die rein oder raus führt in dieses Gebiet. Keinerlei Infrastruktur, kein Strom, keine medizinische Versorgung. Diese 55.000 Menschen leben dort ohne Arzt. Das bedeutet, wenn sich dort jemand das Bein bricht, das ist meinetwegen ein offener Bruch, müssen sich das Bein selber abhacken. Wer dort Zahnschmerzen hat, der kann sich entweder wie Tom Hanks den Zahn ausschlagen oder Batteriesäure drüber gießen, um eben alles zu verätzen. Es gibt keine Hilfe. Deshalb nenne ich eben auch diese Menschen vergessene Menschen, denn früher war dieses Gebiet, dort lag der alte Pilgerweg, der von Indien nach Tibet führte zum heiligen Mount Kailash. Das heißt, früher war das eigentlich eine Region, die noch angeschlossen war. Also sie hatten eben durch diesen Pilgerweg Austausch von Informationen, sie konnten Waren verkaufen und das ist alles weggefallen, als die Grenze dann zuging und seitdem sind die dort so isoliert. Und deshalb haben wir uns entschlossen, dort zu helfen. Ja.
Jetzt sind es ja Geburtshäuser, von denen du gesprochen hast. Warum ist es nötig, dort Geburtshäuser aufzubauen? Geht es dabei nur um die Hygiene oder was passiert mit Frauen, die ein Kind zur Welt bringen?
Also in Mugu herrscht leider eine alte Tradition, ein Aberglaube. Die Menschen dort glauben, dass die Gottheit bei ihnen im Hause lebt, die lokale Gottheit. Und deshalb dürfen die Frauen in dem Haus kein Blut verlieren. Das bedeutet, dass wenn sie ihre Tage haben oder wenn sie ein Kind zur Welt bringen, müssen sie ihr Haus verlassen. Da die Menschen dort oben aber so arm sind, also sie leben in kleinen Steinhäusern, das ist dann immer ein Raum am offenen Feuer. Das Feuer ist Lichtquelle, Wärmequelle, aber auch Kochquelle natürlich, haben sie keinerlei Ausweichmöglichkeit. Das Einzige, was den Frauen bleibt, ist entweder in den Wald zu gehen und sich dort ein Erdloch zu graben oder in den Viehstall. Und der Viehstall, der liegt immer unter den Häusern, ist auch nur ein kleiner Raum, meistens ohne Fenster, also rabenschwarz, Fliegen verpestet.
Kot, Tierkot.
Genau, alles ist eben mit, ja, verschmutzt. Und dort müssen die Frauen sich eben für 20 Tage zurückziehen, ihr Kind ohne Hilfe bekommen. Also es gibt eben keine Ärzte und keine ausgebildeten Hebammen da oben, die den Frauen zur Seite stehen würden. Sie können sich bestimmt vorstellen, dadurch ist die Mütter- und Kindersterblichkeitsrate eine der höchsten weltweit.
Ja, können sich denn die Frauen untereinander helfen? Weil jede muss ja irgendwie da durch. Hat man da, oder welchen Lösungsansatz hast du denn jetzt gefunden?
Ja, also ich habe gedacht zum Beispiel, ich habe meine beste Freundin dort oben. Also ich habe dort eine Frau kennengelernt, die heißt Sushila, die ist ungefähr mein Alter. Wir haben uns vom ersten Moment an sehr gut verstanden, was auch sehr lustig ist, weil ich meine, sie hat ein ganz anderes Leben als ich. Aber wir haben denselben Humor und sie lässt mich jedes Mal ein wenig tiefer in ihr Leben blicken. Also jetzt über die Jahre hat sich wirklich, kann ich anders sagen, eine Freundschaft entwickelt. Und ich fragte Sushila, ob sie mir mal zum Beispiel die Stelle im Wald zeigen könnte, wo die Frauen ihre Kinder bekommen müssen. Und habe mir jetzt natürlich vorgestellt, da ist ein kleiner Unterschlupf gebaut. Die Frauen helfen sich dort gegenseitig. Nein, nichts ist der Fall. Also, dass die es überhaupt da hochschaffen, das geht dann einen steilen Zickzackweg. Den würde eine westliche Frau schwanger überhaupt nicht bewältigen können, glaube ich. Also, ich habe ihn unschwanger schon kaum geschafft. Mhm. Und naja, da oben müssen sie dann in der Kälte da ausharren.
Du hast gesagt, 4000 Höhenmeter.
Ja, zum Teil.
Also, ist ja auch wahnsinnig kalt dann.
Furchtbar kalt. Also, und die sind ja auch nicht so gekleidet wie wir. Also, die meisten haben nur ein Set Kleidung, eben durch die große Armut. Viele haben noch nicht mal Schuhe. Das heißt, die Mütter und auch die Babys erfrieren dort im Wald oder die Schakale oder Wölfe kommen nachts, weil sie riechen natürlich das Blut der Neugeborenen oder der Geburt und tragen die Neugeborenen weg und fressen die auf. Und das sind keine Schauergeschichten, das ist dort leider das tägliche Leben. Und als ich das kennenlernte, also einerseits die Armut, gut, dafür hatten wir unsere Programme, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber als ich dann eben das Problem um die Frauen kennengelernt habe, dachte ich halt auch, mein Gott, ich kann doch als Ausländerin jetzt nicht hierher kommen, einfach die Tradition brechen oder den Menschen sagen, ihr glaubt an was Falsches, wir wissen das alle besser, ihr müsst das anders machen. Mhm. Deshalb hatte ich auch am Anfang, ich gebe es ganz offen zu, erstmal keine Idee. Die Idee ist dann gewachsen, als ich die Menschen besser kennenlernte und ich glaube, das zeichnet auch ein bisschen unsere Projekte aus. Also unsere Projekte sind wirklich keine Schreibtischprojekte, sondern sie wachsen an der Notlage und an den Bedürfnissen der Menschen. Ich spreche die Sprache. Ich habe mich dort lang genug ganz und gar gegeben. Also ich habe meinen Sohn dort unten aufgezogen. Also insofern denke ich schon, dass ich nah genug dran war, um verstehen zu können, wie die empfinden. Mhm. Ja. Und irgendwann kam mir dann die Idee, dass wir eben auch mal mit den Männern, mit den Schamanen vor allem, das sind dort die Heiler, sprechen, ob es möglich wäre, einen, wir nennen es für die Männer extra Gemeinschaftshaus, damit sie sich nicht so ausgeschlossen vorkommen. In Wirklichkeit ist es aber ein Geburtshaus. Ob wir eben Geburtshäuser für die Gemeinden bauen könnten. Das heißt, den Frauen so anbieten, dass sie eben Geburten in Geborgenheit und mit medizinischer Hilfe, also sprich mit einer ausgebildeten Hebamme, in Wärme, Schutz und Fürsorge eben haben können.
Das ist dir gelungen. Das ist echt ein Hut ab, dass du da alle Leute überzeugen konntest. Wir vertiefen es auch gleich nochmal und spielen jetzt Asaf Avidan mit One Day.
Ja.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur letzten halben Stunde mit Stella Detjen und jetzt Ella Fitzgerald, C.C. Rider. Wir haben über die Geburtshäuser gesprochen oder das spezielle Geburtshaus in Mugu, ja. Und sind denn da inzwischen auch schon Kinder zur Welt gekommen?
Ja, natürlich. Also das ist wirklich wie eine Revolution für die Frauen. Also seitdem ist zumindest in diesem Gebiet, also das erste Geburtshaus kann ungefähr 5 Dörfer bedienen, ist für 5 Dörfer erreichbar. Und da ist kein Kind mehr im Kuhstall zur Welt gekommen. Und das ist natürlich ganz, ganz toll für die Frauen. Weil manche hatten ja schon die Erfahrung, haben schon Kinder im Kuhstall, zum Teil auch dort die Kinder natürlich verloren. Und andere hatten ihre erste Geburt im Geburtshaus. Mhm. Also insofern, aber wir haben von allen natürlich nur tolle Rückmeldungen. Mittlerweile sind schon 36 Kinder dort gesund zur Welt gekommen, Gott sei Dank.
Schön.
Und das zweite Geburtshaus haben wir jetzt auch gerade im März eingeweiht. Und das wird natürlich dieselben Früchte tragen. Und im Prinzip gilt es jetzt, das zu duplizieren. Also das Programm stimmt. Mhm. Es ist ja nicht nur für die Gebärenden wichtig, sondern das Geburtshaus bietet auch Aufklärung. Es gibt sowieso also auch gesundheitlichen Schutz eben durch diese Aufklärung. Die Kinder können dort auch Impfungen bekommen, die wichtigsten Impfungen.
Kann man gegen Lepra eigentlich?
Nein, gegen Lepra nicht, leider nicht.
Geht nicht.
Nein. Aber auch Polio und so weiter, halt eben die gängigen Impfungen. Das Gesundheitsministerium in Nepal hat das Geburtshaus abgenommen und offiziell anerkannt. Das ist natürlich für uns auch eine sehr schöne Geschichte. Und eine Frau, die in unser Geburtshaus geht, bekommt sogar eine Prämie vom Staat bezahlt.
Ja, das ist gut.
Genau. Wir bieten den jungen Mädchen an. Es ist noch sehr schwierig dort, weil die Ausbildungssituation so hart ist in Mugu. Also als wir dort anfingen zu arbeiten, haben wir in unserer Datenerhebung gemerkt, dass nur 4% der Kinder in die Schule gehen können, weil sie nämlich arbeiten müssen oder sich Schulmaterial nicht leisten können oder die Schulen zu schlecht ausgebaut sind oder zu weit entfernt sind. Da haben wir auch gesagt, das muss sich ändern, denn die Region hat keine Zukunft, wenn die Leute nicht lesen und schreiben können oder an keinerlei Informationen kommen. Und in dem Geburtshaus zum Beispiel bieten wir auch sehr viel Aufklärung für die jungen Mädchen. Wir bieten ihnen aber auch an, dass die 10. Klasse geschafft haben, ich gebe offen zu, noch sind das nicht viele, wird sich aber im Laufe der nächsten Jahre ändern, dass die Ausbildung als Hebammen machen dürfen. Also die bringen wir dann vom Berg, weil dort oben gibt es natürlich solche Institute nicht. Und fördern die eben, dass sie zu dieser Ausbildung kommen und danach kehren sie zurück in ihre Region und werden dann tätig in unseren Geburtshäusern. Dasselbe machen wir auch mit Agrarexperten oder eben anderes medizinisches Personal. Aber das ist wichtig für die Zukunft, für die Nachhaltigkeit der ganzen Geschichte.
Ja. Und nochmal zum Thema Bildung. Die Schulen, die ihr gebaut habt und die laufen. Wie viele, gibt es so eine Zahl, wie viele Kinder dort im Moment gerade ausgebildet werden?
Ja, also entweder wir bauen Schulen, wir statten aber auch schon bestehende Schulen aus. Mhm. Das heißt also in beiden Ländern, in Indien und in Nepal, gelingt es uns mittlerweile, Schulunterricht für über 5600, also fast 5700 Kinder zu ermöglichen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also dafür haben wir auch extra Patenschaften, Schulpatenschaften nennen wir das. Also so, dass wenn vielleicht einer der Hörer genauso empfindet, dass das wichtig ist, kann auf direktestem Weg da helfen und sich mit so einer Patenschaft verbinden. Dasselbe haben wir natürlich auch für die Geburtshäuser.
Ja, wir haben dich ja nicht ja umsonst in diese Ostersendung gelockt, weil wir dann schon zusehen, dass wir hier dann Gäste haben, die sich für andere einsetzen. Und ich möchte da auch gar nicht neutral auftauchen. Wir sprechen gleich nochmal über so einen leichten Schatten, der mal kurz über eure Organisation geflogen ist, den du aber auch entkräften konntest und auch kannst. Es geht ja schon darum, euch auch zu unterstützen. Das ist eine gute Sache. Was kann man also tun? Es gibt einmal die Unterstützung, dass man die Geburtshäuser unterstützt. Es gibt, dass man Patenschaften, was da
oder gibt. Eben das Projekt MUGU allgemein. Denn unsere Hilfe, es ist ja immer Hilfe zur Selbsthilfe. Also die ist langfristig angelegt, stammt aber aus der Eigenleistung, also der Eigeninitiative der Bevölkerung. Mhm. Deshalb dauert es auch ein bisschen länger, ist aber dadurch auch nachhaltig. Also sprich die Ergebnisse, also sie werden irgendwann unabhängig von unserer Hilfe und können aus eigener Kraft, haben sie das geschafft. Mhm. Das macht sie stolz und das macht das natürlich alles nochmal wertvoller. Und deshalb bieten wir natürlich auch Projektpatenschaften an, dass wenn jemand sagt, ich finde das ganze Projekt gut, das in MUGU stattfindet, weil dort geht es ja immerhin. Also wir wollen die Mütter- und Säuglingssterblichkeitsrate senken. Wir wollen den Kindern Schulausbildung ermöglichen. Wir machen ganz viele Agrarprogramme, denn dort oben kann man kaum etwas anpflanzen. Mhm. Also die haben eigentlich nur eine Ernte im Jahr, aber 98% lebt von der Landwirtschaft. Und durch angepasstes Saatgut oder durch Gewächshäuser, Wasserirrigation kann man so viel machen. Eben Alternativen finden. Also vorher, die hatten eigentlich nur Reis und Kartoffeln. Mittlerweile haben wir dort Spinat, Kürbisse, Blumenkohl, alle möglichen Gemüsesorten etabliert. Das ist das erste Mal, dass sie das überhaupt gesehen haben zum Teil. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, weil die immer mangelernährt waren. Und deshalb, wir geben auch dort oben, wir schützen die Natur, weil die Menschen dort am offenen Feuer leben. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass das Feuer ist zum Kochen, als Wärmequelle, aber auch als Lichtquelle. Jetzt stellen Sie sich vor, ein kleines Feuer aus ein paar Holzscheiten ergibt sowieso nicht so viel Licht. Die Frauen sitzen den ganzen Tag in Qualm und Rauch, müssen dieses Holz schlagen, weit tragen. Das sind immer 40 Kilo pro Ladung. Da geht sehr viel Zeit verloren, sehr viel Arbeitskraft. Wir geben Ihnen zum Beispiel Solarlichter. Also jeder Haushalt bekommt 3 kleine Dimmlichter und eine Solarplatte. Und rauchfreie Öfen, eben um diesen Holzschlag dadurch zu verringern. Und
ist ja auch für die Atemwege, also mal abgesehen davon, dass man die Bäume nicht mehr abschlagen muss, sind ja auch wahrscheinlich Bronchialerkrankungen.
Genau, Augenerkrankungen, Magen. Also 72 Krankheiten resultieren nur aus diesem Qualm, in dem die Frauen täglich sitzen. Und deshalb, also meine ich ja, die Programme sind wirklich ineinander greifend, aber auch allumfassend. Mhm. Wir bieten auch Mikrokredite an, damit die Menschen überhaupt sich ein Einkommen schaffen können, also zum Beispiel einen kleinen Laden gründen können oder sich Werkzeug kaufen, mit dem sie dann besser arbeiten können. Und wem diese Programme gefallen, der kann sagen, ich übernehme eine Projektpatenschaft und verbindet sich damit direkt mit diesen Menschen in MUGU. Und wir haben natürlich Tätigkeitsberichte auf der Website. Wir schreiben Newsletter 3-mal im Jahr sehr, sehr ausführlich. Das heißt, der Pate erfährt auch in Bild und Wort, was mit seinem Geld passiert und wie die Hilfe ankommt.
So, wenn Sie sich jetzt schlau machen wollen, backtolife.org, dazwischen sind Minusse oder Bindestriche.
Genau.
Je nachdem, also backtolife.org. Und dort können Sie sich schlau machen über die Projekte und die Organisation und den Weg, wie Sie das Ganze unterstützen können. Für so eine Hilfsorganisation ist es ja immer wichtig, irgendwie in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Ihr hattet sogar das Glück in der deutschen Vogue. Ich glaube, da gab es 10 Seiten über Back to Life und über dich. Und du hast einen ganz außergewöhnlichen Preis bekommen, den Women's World Award. Dabei waren auch Susan Sarandon, Sharon Stone, Whoopi Goldberg, Mary J. Blige. Das war 2006. Erinnerst du dich an diesen Moment? Ich glaube, übergeben wurde der von Michael Gorbatschow. Mhm. Kannst du uns ganz kurz erzählen, wie das war?
Ja, das war natürlich sehr überraschend für uns. Also auf einmal klingelte im Kinderheim das Telefon, die Kinder riefen mich und sagten, Tara, da ist ein Freund von dir dran. Ich nahm den Hörer und dann hieß es, ja, hier ist das Büro von Herrn Gorbatschow aus New York und wir möchten Ihnen einen Preis überreichen. Na, da habe ich dann gleich aufgelegt, weil ich dachte, das ist ein blöder Scherz. Dann riefen die nochmal an, weil ich es immer noch nicht geglaubt habe. Ich sagte, sie sollen mir mal ihre Nummer geben und die Website und dann erkundige ich mich erstmal. Naja, und dann habe ich es geglaubt und im Sinne der Projekte auch gerne angenommen, denn das hat natürlich nochmal den ganzen Rahmen etwas erweitert. Also das hat uns dann erlaubt, größer zu werden. Ja, und Gorbatschow ist ein sehr interessanter Mann, um den mal zu treffen. Also ja.
Und wenn Sie in einer Suchmaschine Stella Detjen eingeben, so wie es mir auch passiert ist, hier im Vorfeld der Recherche, kommen ganz viele tolle, tolle Sachen, aber auch plötzlich Stella Detjen Kritik. So, da habe ich natürlich gedacht, aha, mal durchlesen, worum ging es denn da? Und es ist ja natürlich immer so, wenn Hilfsorganisationen irgendwie so eine kleine Schlagseite kriegen, wenn es irgendeine Art von Kritik gibt, dann muss man da ganz genau hingucken. Und ich bitte dich jetzt einfach mal, ich habe mir das auch durchgelesen, es gibt da einen Journalisten oder einen selbsternannten Journalisten, der sich eines Tages mit dir getroffen hat und der wohl offenbar vorhatte, dich besonders gründlich unter die Lupe zu nehmen, aber seine Ergebnisse standen eigentlich schon im Vorfeld fest. Er wusste schon, in welche Richtung er schreiben wollte, offenbar. Was ist da passiert? Kannst du die Geschichte kurz zusammenfassen?
Ja, naja, gut, also Kritik ist normal, dagegen habe ich auch gar nichts. Also wenn das zum Beispiel fundierte Kritik ist oder gerade noch aus dem Bereich der Entwicklungshilfe, dann nehme ich das sogar sehr, sehr gerne auf und versuche daran zu wachsen oder etwas zu verändern. Ich habe es auch mit dieser Kritik habe ich etwas verändert, denn ich gebe offen zu, also er hat mir damals einige Sachen vorgeworfen, einerseits nicht transparent genug gewesen zu sein. Er hat aber leider auch sehr viele Sachen als Tatsachen behauptet, die eben der Wahrheit nicht entsprechen. Also zum Beispiel, dass ich Leprakranke gar nicht kennen würde. Oh mein Gott, also ich habe dort 15 Jahre meines Lebens verbracht. Mhm. Mein Sohn ist dort aufgewachsen. Also dafür gibt es auch unheimlich viele Beweise, dass dem so ist, dass ich diese Menschen kenne. Und deshalb bin ich dann auch dagegen vorgegangen. Wir waren damals noch sehr klein. Ich hatte auch nicht diese Erfahrung, gebe ich auch ganz offen zu. Es hat mich schwer belastet, denn es hätte sehr viel kaputt gehen können dadurch, weil wenn dann doch mal so ein Schatten darauf liegt, dann heißt es ja, oh, den kann man nicht vertrauen. Und naja, und deshalb bin ich auch vor Gericht gegangen. Wir haben uns dort zweimal getroffen insgesamt. Beide Prozesse haben wir gewonnen und zwar komplett, also ohne auch nur einen Abstrich. Ja. Und insofern war dann die Sache auch erledigt. Dennoch, das Netz behält das natürlich. Also ich finde es immer noch sehr, sehr schade, dass das da drin logisch steht. Lasse mir da aber jetzt nicht den Mut nehmen, denn ich denke, die Sache ist ausgestanden. Wir sind auch transparent geworden. Mhm. Das war ein Fehler damals. Logisch muss ich transparent sein, um dann auch Vertrauen gewinnen zu können. Also mittlerweile finden Sie auf unserer Website auf jeden Fall alle Finanzberichte. Mhm. Sie sehen, wie wir unser Geld ausgeben. Wir haben auch Tätigkeitsberichte, in denen man dann eben auch alles genau nachverfolgen kann. Wir werden alle 3 Jahre auf die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt geprüft. Und ich denke, damit haben wir das eigentlich. Mir wurde damals schon gesagt, schaff dir eine Elefantenhaut an. Also es ist, Kritik kommt immer wieder. Der Spiegel der Projekte sind die Menschen. Das sind die Veränderungen, die wir in ihren Leben schaffen. Und ich würde bestimmt nicht 20 Jahre meines Lebens geben, denn die waren zwar sehr schön, diese Jahre, aber sie waren auch nicht immer einfach.
Nee, die waren bestimmt sehr anstrengend. Ja, und du hast auch jetzt schon ein paar Mal deinen Sohn erwähnt zum Beispiel. Du bist mit 27 Mutter geworden in Indien. Ja. Du hast das Kind allein großgezogen und du hast es dort großgezogen. Ja. Das heißt, dein Sohn, wir werden auch gleich mal ganz kurz was von ihm hören. Aber ach komm, machen wir mal jetzt. Er ist nämlich jetzt schon, wie alt ist er jetzt?
15.
15, er ist Musiker.
Ja, und sozusagen.
Er hat einen Song beigesteuert jetzt hier zu dieser Sendung, den wir nicht ausspielen, aber anspielen.
Mhm. Okay.
Diese jungen Dinger haben es ja schon voll drauf.
Allerdings, ja.
So, als stolze Mutter darfst du jetzt noch sagen, wie heißt er und wie hieß dieser Song?
Ja, er stellt seine Musik immer in die Soundcloud und da heißt er Cosmology Music.
Mit C, ja genau, C. Klar. Er heißt auch Cosmo, ne? Mhm. Ja, Cosmology. So, und Cosmo hatte ja, ach eigentlich, wie wir alle, würde ich jetzt mal sagen, gar nicht so viel Einfluss darauf, wo er zur Welt kam.
Genau.
Und wie er aufwuchs und er musste seine Mutter mit vielen, vielen, vielen ihm unbekannten Kindern und Menschen teilen. Genau. Er kannte es nicht anders, kann man jetzt natürlich auch sagen.
Er sagt immer, Mamas viele Kinder, hat er damals immer gesagt, in die Augen verdreht.
Aber jetzt ohne Quatsch, das wird ja nicht immer leicht für dich gewesen sein, weil man dann sicherlich auch ein schlechtes Gewissen hat. Ich kümmere mich um so viele andere, kümmere ich mich denn um mein eigenes Kind genug? So. Mhm. Hat er sich denn oft beschwert oder war er unglücklich?
Da ist er nicht der Typ dazu. Nein. Erstens war es für ihn ganz normal, also er hat das nie in Frage gestellt. Ich habe halt oft gedacht, vielleicht sagt er mir, wenn er dann mal wirklich in die Pubertät kommt, warum hast du mir das Leben in der ersten Welt irgendwie genommen? Warum hast du mich in die dritte Welt geschleppt? Aber das, so ein Satz ist noch nie gefallen aus seinem Mund und ich denke, er hat sehr viel mitgenommen und für ihn ist Asien ganz normal, ist seine Heimat eigentlich, also er spricht Deutsch, wir sprechen Deutsch zusammen, aber er ist der blondeste Asiate, den ich kenne.
Er geht auf eine englische Schule.
Ja, ja, geht nicht anders, ja, es gibt dort leider keine Deutsche. Aber für ihn ist zum Beispiel schwarz oder weiß oder ob jemand ein Bein hat oder kein Bein hat oder behindert ist, ganz normal, das ist einfach nur ein Mensch und das finde ich schön, also
Er hat mal eine Zeit lang, wurde er sehr krank.
Ja.
Er musste.
Also wir haben auch einen harten Preis bezahlt. Also ich meine, es ist schon mit den vielen kranken Menschen. Meine Kinder hatten Tuberkulose, Lepra, die Erwachsenen ja sowieso noch viel mehr Krankheiten obendrauf. Also als er noch ganz klein war, hatte ich oft Angst, gebe ich ganz offen zu. Nur ich wusste, wenn ich mich jetzt umdrehe und nach Europa gehe, dann stirbt das Projekt. Also damals waren wir nicht so aufgestellt wie heute. Heute habe ich über 100 Mitarbeiter in beiden Ländern.
Oh, wow.
Das ist was ganz anderes. Damals, das war eigentlich eine One-Woman-Show sozusagen, immer mit freiwilligen Helfern. Heute sind die Leute fest eingestellt, kommen auch jeden Tag zur Arbeit. Meine wichtigsten Manager in Nepal zum Beispiel sind zwei ganz fantastische Manager. Also die haben das auch beide studiert. Die kommen aus der Entwicklungshilfe, die wissen, was sie tun. Die sind so stolz, dass sie ihr Land verändern dürfen. Ja, das ist was ganz anderes. Also heute kann ich auch mal länger in Deutschland sein zum Beispiel, ohne dass irgendwas kaputt geht. Das wäre jetzt vor 10, 15 Jahren nicht möglich gewesen.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob diese Bürde viel zu groß ist. Wahrscheinlich ist sie das. Ich wüsste eigentlich niemanden, der mir das jetzt zu meiner Zufriedenheit erklären könnte. Aber ich möchte diese Sendung nicht verlassen sozusagen, ohne dass wir einmal das Thema Mädchen und Frauen thematisiert haben und die Wertigkeit. Und es ist für uns Europäer sowieso schwierig, manchmal auf andere Kulturen, Traditionen, Religionen zu gucken. Mit unserem Verständnis passt das irgendwie nicht überein. Aber wir müssen uns ja auch nicht einbilden, dass wir nun die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Gar nicht. Aber was nun dieses spezielle Thema angeht, gerade Indien und Mädchen und Vergewaltigungsfälle, ich komme auch deswegen nochmal drauf, weil ich vor ein paar Tagen als Sprecherin einen Job hatte und habe einen Text gelesen von der Journalistin, von der Autorin Karin Steinberger, die gerade mit dem Liberty Award ausgezeichnet wurde, zu Recht. Die macht wirklich einen tollen Job. Und aus dieser, aus einer Reportage möchte ich jetzt mal kurz zitieren. Sie arbeitet eben auch sehr viel in Indien. Hat jemand bei euch gehört von dem 13-jährigen Mädchen, das am 8. Dezember 2010 in dem kleinen Ort Pilokeda von vier Jungen vergewaltigt und im Straßengraben liegen gelassen wurde? Das Kind überlebte, schleppte sich hoch zur Straße, rief nach Hilfe. Zwei Arbeiter kamen vorbei und vergewaltigten es gleich nochmal. Das Kind lebte immer noch. Ein Rikscha-Fahrer bot an, es nach Hause zu bringen, überlegte es sich anders, vergewaltigte das Mädchen und brachte es dorthin zurück, wo er es aufgelesen hatte. Das Kind lebte immer noch. Ein Lastwagenfahrer kam, nahm es mit zu sich nach Hause und missbrauchte es 9 Tage lang. Shakuntala Yaka sagt, erwartet wird, dass sie sich umbringt. Mhm. Und das ist jetzt eine weitere Geschichte, die zu uns durchdringt. Mhm. Nicht jede Geschichte hat die Chance, tatsächlich auch in den westlichen Medien
gehört zu werden,
zu einem Aufschrei zu führen. Was ist los in diesem Verständnis? Wie kann es sein? Wie kann man Abhilfe schaffen? Wie kann man da etwas verändern? Denn Gesetze gibt es ja.
Ja.
Es geht ja um die Tradition, um die Sichtweise.
Ganz, ganz schwierig. Also ich denke auch, man kann da wirklich nur bei der Jugend oder bei den Kindern anfangen. Und eben auch der Schlüssel ist die Bildung. Mhm. Ist ein anderes Rezept, fällt mir auch nicht ein. Also ich habe auch schwer darunter gelitten, eben das mir täglich anschauen zu müssen, was dort passiert. Die Kinder meiner Kinderhalme, Jungs wie Mädchen, sind alle vergewaltigt worden, bevor die zu uns das erste Mal einen sicheren Hafen gefunden haben. Also zum Beispiel einmal stellte ich auch fest, dass es einem meiner Kinder nicht gut geht im Kinderheim. Wir haben ihn zum Arzt gebracht. Der Arzt hat mir dann gesagt, dieses Kind wird massiv vergewaltigt. Ich habe gesagt, das kann nicht sein.
Wie alt war das?
Der war damals so 10. Ja, das kann nicht sein. Das in unserem Kinderheim, das haben wir im Griff. Also ich habe die Angestellten, das weiß ich genau, das war keiner. Okay, wir haben tagelang geredet, den Schuldigen gesucht. Bis dann rauskam, dass es der eigene Vater dieses Kindes war. Also ich erlaube natürlich den Kindern, ihre Eltern zu besuchen, weil ich möchte ja nicht, dass sie den Kontakt verlieren. Sie sollen auch ihre Wurzeln nicht verleugnen, dass sie halt jemals von der Straße kommen, sondern das soll schon noch in ihrem Bewusstsein bleiben. Und daraus sollen sie eben was machen. Naja, und er hat halt seinen Vater öfter besucht und der Vater hat ihn selbst vergewaltigt und hat ihn aber auch weitergegeben an andere. Und als ich das dann rausgefunden habe, fing ich an zu weinen. Und da tröstete mich dann der Junge und sagt, keine Angst, das tut nur beim ersten Mal so furchtbar weh.
Oh Gott.
Und ich dachte, ich sterbe. Also ja, und das sind halt, also wir versuchen unseren Mädchen natürlich, aber auch den Jungs, also die bekommen Selbstverteidigungskurse schon immer. Wir machen Workshops, dass sie aufgeklärt werden, dass es nicht sein darf, dass sie sich wehren sollen, dass sie ihre Stimme erheben dürfen, wo sie sich hinwenden können, wenn was ist. Also es geht eigentlich, ja, es geht wirklich nur kleine Schritte kann man machen, denn also ich selber zum Beispiel zu meinem Schutz habe mir damals einen riesengroßen Hund aus Deutschland mitgenommen, so ein Dobermann-Labrador-Mix. Die hat auch genügend Menschen, also Männer, wegbeißen müssen. Und die war 9 Jahre an meiner Seite, sonst hätte ich das auch nicht unbeschadet alles überstanden.
Bis sie vergiftet wurde.
Genau, ja, bis sie vor meinen Augen an Rattengift eingegangen ist, ja. Mhm.
ja, wir werden all diesen Schicksalen und Geschichten gar nicht gerecht. Natürlich nicht. Die Zeit ist auch leider fast um.
Wir haben aber auf der Website ganz viele. Also auch viele Einzelschicksale, da kann man sich einlesen. Ganz tolle Fotos, kleine Videoclips. Mhm. Also wo immer ich jetzt Interesse geweckt habe, Sie können weiterschauen.
Ja, ich sag Ihnen nochmal die Website back-to-life.org. Also back to life, nur nicht alles zusammengeschrieben, sondern durch Bindestriche getrennt. Und wahrscheinlich könnt ihr mit jeder Spende was anfangen. Vielleicht könntest du uns noch mal einen ganz kurzen Überblick über das geben, wie es jetzt im Moment läuft.
Ja, also wir haben, wie gesagt, über 100 Angestellte, kümmern uns, also unsere Hilfe erreichen 75.000 Menschen in diesen beiden Ländern.
Wow.
Und unsere Spender, das sind Familien, Einzelpersonen, das sind im Prinzip alles einzelne Spenden.
Schulklassen habe ich auch gelesen.
Auch,
ne?
Natürlich, ja.
Die so Patenschaften übernehmen.
Genau, die Patenschaften sind uns am wichtigsten, weil wir dann nämlich ein Budget erarbeiten können und wissen, mit wie viel Geld wir rechnen können.
Ja. Natürlich. Habt ihr denn auch Firmen, die euch unterstützen?
Nein, in dem Sinne nicht, also nichts Größeres zumindest, aber jede Firma ist gerne aufgerufen, Teil des Ganzen zu werden, ja,
okay.
Dieser Veränderung.
Hm. Gut, prima. Die Frau, mit der ich mich jetzt hier 2 Stunden unterhalten durfte, heißt Stella Detjen, Doppel-E-T-J-E-N. Und kann man dich eigentlich auch über die Seite direkt kontaktieren?
Natürlich, über mein Büro, klar.
Gut, also wenn Sie nicht nur jetzt an Ostern, aber vielleicht, wer weiß, haben Sie es im Kopf. Wenn Sie jetzt gerade nichts zu schreiben haben, dann wenden Sie sich an uns und wir leiten das Ganze gerne weiter, auch den Kontakt oder wenn Sie berichten möchten. Unterstützung jedweder Art ist willkommen. hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Jetzt sind wir am Ende. Ist es okay? Also wir
am
haben
Ende
vieles,
ist man nie.
Wir haben so vieles ausgelassen.
An uns ist, Arbeit, ja.
Am Ende ist man nie. Okay, gut. Wir heute schon. Ich wünsche Ihnen zu Hause noch ein schönes Osterfest, wie und wo auch immer Sie es verbringen. Wenn du auch noch Abschiedsworte an die Hörer richten möchtest.
Ja, genießen Sie das mit Ihren Lieben.
Gut. Und wir hören jetzt als dein letztes Lied die Orishas mit
Nashi Orishas.
Nashi Orishas. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.